Nächster Vortrag. Nochmal der Hinweis. Bitte gebt uns Feedback über Twitter, über IRC. Ihr findet die weiteren Hinweise. Ich mache es jetzt mal kurz im Wiki. Wikidebian.org. Guckt einfach in die Recent Changes. Da werdet ihr sehen, welche Seiten wir da angelegt haben. Gut. Nächster Vortrag von Goswin von Brelalo. Multiarch. Vielen Dank.
Test? Okay. Multiarch. Ziele, Design und Status. Ich werde am Anfang erstmal ein bisschen was erzählen, was überhaupt Multiarch ist, was dazu gehört, wozu man das überhaupt braucht, warum wir es wollen und die Geschichte dahinter, wer damit gearbeitet hat, wo die Ideen herkommen. Und gehe dann über, wie man das als Nutzer auch dann auch benutzt in seinem System, wie man es konfiguriert und wieso es überhaupt funktioniert, warum wir die Implementierung einfach so ändern können, dass es geht. Und gehe dann in die Details für Maintainer speziell auch, was es heißt für DBKG und für Pakete, was man da ändern muss, um Multiarch zu supporten. Und schließe am Ende dann noch mit einer Übersicht, wie weit die Implementierung jetzt inzwischen in Squeeze ist und wo man mehr erfahren kann. Was ist Multiarch überhaupt? Multiarch erlaubt das Installieren von Debian-Paketen von mehreren Architekturen auf einem System. Und fragt man sich natürlich, warum braucht man das jetzt? Also es gibt unterschiedliche Befehlssätze, speziell jetzt bei den ganzen neuen PCs, die 64-Bit sind, kann man auch 32-Bit-Programme laufen lassen. Auf den alten 32-Bit-PCs gibt es ja Features wie CMOF und ähnliches, was schnelleren Code erlaubt. Auf ARM-Systemen gibt es 16-Bit, 32-Bit-Befehle, die man je nach CPU dann supporten kann. Auf Spark, S390, MIPS, PowerPC gibt es auch 32- und 64-Bit-Variante. Und insofern können fast alle Computer, die man heutzutage kauft, können eigentlich Multiarch auch machen. Neben den Befehlssätzen selber von den CPUs gibt es aber auch Unterschied in der Software, in der ABI. Auf MIPS zum Beispiel gibt es insgesamt 12 verschiedene ABIs inzwischen, die historisch einfach gewachsen sind, weil die Leute gemerkt haben, das erste Design, was gemacht wurde, war nicht so gut. Wir überlegen uns eine bessere ABI. Und es gibt Little und Big Endian Interfaces für Library und Kernel. Und die CPUs können alle diese verschiedenen ABIs eigentlich supporten, wenn man die entsprechenden Libraries dann auch benutzt. Neben der libc, die man hat, gibt's, die normalerweise ja glibc ist, oder eglibc, wie der Source jetzt heißt, bei Debian, gibt es natürlich andere C-Libraries, wie die klibc, die uclibc, die deutlich schlanker gehalten ist als glibc. Und Multiarch will auch unterstützen, dass man verschiedene libcs auf dem System benutzen kann. Und jetzt ganz neu, jetzt gibt es ja das K3BSD bei Debian. Insofern hat man auch unterschiedliche Kernel. Und auf K3BSD wird auch supportet, dass man Linux-Binaries ausführen kann, bei Programmen, die es halt auf K3BSD dann noch nicht gibt. Und all das will Multiarch in einem simplen Konzept unterstützen. Sprich, es vereinigt die Bi-Arch-Triarch-Implementierung, die bisher verwendet wird, um 264-Bit-Support parallel zu machen. Es vereinigt auch das Cross-Compiling, um zum Beispiel für sein ARM-Handy Sachen auf seinem PC zu kompilieren. Es unterstützt auch Emulatoren, QEMU speziell, und vereinigt das halt in einem einigen Konzept. Wozu brauche ich Multiarch? Schon gesagt, um halt Pakete von verschiedenen Architekturen parallel zu installieren, speziell Pakete von Drittanbietern. Zum Beispiel halt ganz bekannt Google Earth gibt es halt einfach nur in 32-Bit. Es gibt keine AMD64-Version, die in 64-Bit kompiliert wurde. Insofern hat man da keine Wahl, als das in 32-Bit laufen zu lassen. Genauso bei Skype. Bei Drittanbietern sind das Binary-Packages, man hat keinen Source. Wir können es also gar nicht portieren als Debian. Weiterhin gibt es zum Beispiel noch Wine, den auch viele ja gern benutzen. das geht einfach vom Design her nur in 32-Bit, weil er halt die 32-Bit Windows-ABI halt implementiert. Es gibt demnächst auch einen Wine64, der die 64-Bit-ABI implementiert, aber unter dem laufen natürlich die 32-Bit-Windows-Programme dann nicht. Also man braucht beides. Weiterhin gibt es auch Anwendungen, speziell jetzt auf MIPS, PowerPC, Spark, wo man mehr als 4 GB Speicher auch benutzen will. Normalerweise laufen auf den Systemen 32-Bit-Applikationen, weil 64-Bit deutlich langsamer ist. Aber in Sonderfällen, zum Beispiel eine große Postgres-Datenbank, will man lieber mehr als 4 GB Speicher nutzen und nimmt dann den etwas langsameren Code in Kauf. Nächster Verwendungszweck ist halt ganz stark Cross-Compiling. Momentan muss man halt beim Cross-Compiling alle Libraries entweder selber kompilieren oder die bestehenden Debian-Pakete für die A-Architektur, für die man kompiliert, erst umwandeln, bevor man sie installieren kann. Und mit Multi-Arch wird das Ganze transparent. Man muss nichts mehr umwandeln, es muss an Paketen nichts geändert werden. Man installiert einfach das Paket, Library-Paket, Development-Paket für die Architektur, für die man dann cross-kompilieren will und baut dann seine Software. Und natürlich, man kann das Ganze auch einfach zu Testzwecken machen. Wenn wir jetzt halt genau gerade was cross-kompiliert haben für eine ARM-Architektur, will man ja nicht unbedingt jedes Mal seinen Router oder sein Handy flashen, um die Software zu testen. Und über Multi-Arch kann man die natürlich dann auch auf dem Laptop mit dem QEMU AMEL ganz einfach dann testen. Wozu brauche ich Multi-Arch? Fragt man sich, weil wir haben ja eigentlich Google Earth, es läuft ja. Aber die Implementierung, die halt bisher in Debian ist, benutzt VArch und ist implementiert in dem IA32 Glips-Paket. Und dieses Paket ist einfach nicht tragbar für die Maintainer, für den Debian-Mirror eigentlich auch für Security-Team, Release-Team. Das hat einen Source von 500 MB, der die Source- und Binary-Pakete, die auf IDE86er kompiliert wurden, beinhaltet und diese dann umstrickt, sodass sie auf ARMD64 und IA64 benutzt werden können, damit Google Earth dann läuft. Aufgrund der schieren Anzahl von Paketen, die in diesem einen IA32 Glips-Paket vereinigt sind, bräuchte man praktisch wöchentlich einen Upload, um jeweils mit Unstable mitzuhalten. Und wenn man sich das überlegt, jede Woche 500 MB Upload, dann sind wir im Jahr bei 25 GB nur für dieses eine Paket, die auch dann auf allen Mirrors jeweils kopiert werden müssen. Und das ist einfach vom Datenvolumen ist das schon eigentlich nicht machbar. Und im IA32 Glips-Paket fehlt auch immer irgendwas. Alle paar Wochen kommt ein User, der wieder irgendeine neue Anwendung hat und da fehlt die spezielle eine Library, damit diese Anwendung läuft. Und im Prinzip müsste das Paket immer weiter wachsen. Aber irgendwas fehlt immer. Es gibt dann immer irgendwie da einen User, der hat eine ganz besondere Anwendung, die eine Library braucht, die sonst noch keiner gebraucht hat. Und der müsste dann jeweils auf ein neues Release warten oder Unstable benutzen, um diese Library dann auch zu haben. Und auch nicht alle Libraries funktionieren im vollen Umfang, weil es Probleme mit Plugins gibt. In vielen Libraries sind die Plugin-Pfade fest reinkompiliert, dass sie zum Beispiel userlib gtk als Suchpfad verwenden. Aber in userlib gtk liegen ja dann die 64-Bit-Plugins nachher. Und in IA32 Glips muss er in userlib 32 gtk suchen. Das muss man speziell in den jeweiligen Library im Source dann gepatcht haben, ins Binary einkompiliert sein, damit das überhaupt funktioniert. Geringen Umfang ist es gemacht inzwischen, aber nicht überall und nicht alles. Speziell bei GTK, bei Pango, aber auch bei Locals selber gibt es dieses Problem. Man hat zum Beispiel in 32-Bit-Applikationen keinen Local-Support im X. Einfach. Weil die X-Libraries halt einen festen Pfad drin haben, wo sie ihre Local-Module suchen. Ganz schlimm ist auch der Stable- und Security-Support für IA32 Glips. Das Paket ist einfach so groß, so unhandlich und auch einfach unschön zu handhaben, dass das Security-Team da irgendwie auch keine Lust hat, das zu machen. Wir als Maintainer von dem Paket haben auch wenig Lust, da oft Updates jeweils zu machen. Und das jetzige Update für Stable wartet gerade jetzt seit 4 Monaten darauf, dass es signiert und abgeloadet wird. Und es fixt etwa 80 Security Bugs in diesem einen Update und hat 1200 Zeilen Changelog. Nur für dieses eine Upload, weil einfach so viele Änderungen in Stable gemacht wurden, die alle in IA20 Lips auch enthalten sind. Und allein schon von der Größe vom Changelog sieht man, was da alles an Paketen drin ist, wie unhandlich das wird. Im Prinzip muss das Security-Team dieses Changelog alles durchsuchen, ob das alles korrekt ist. Und das ist ein Heidenaufwand, da alles zu prüfen. Da eine Frage?
Ist es nicht sinnvoll, das Ding so aufzusplitten, dass jeder Maintainer seine eigene Variante davon, von seiner Library hat?
Haben wir vorgeschlagen und wurde von FTP Master abgelehnt, weil es 60 neue Pakete ins Archiv einfügen würde, die alle halt Code-Duplikationen schon, weil, also in dem IA20-Lips-Paket ist halt das vorkompilierte IDO86er-DEP-Paket enthalten. Und um die GPL-Lizenz zu erfüllen, muss dafür der entsprechende exakte Source mit dieser Version vorhanden sein. Und das kann nur garantiert werden, wenn man den Source auch mit reinkopiert. Und damit hat man natürlich eine komplette Duplikation von dem bestehenden Originalpaket. Und das halt mal 60 dann. Und das wollte FTP-Master nicht. Und die andere Alternative, die oft genannt wird, ist, wir können doch einfach einen Changeroot machen. Schmeiß IA32 Lips komplett raus aus Debian, die Leute sollen einen 32-Bit-Changeroot machen für ihre 32-Bit-Software. Aber es ist einfach generell nicht automatisierbar. Und jedes Changelog, was sich hier mit zu Hause einrichtet, mit 32-Bit, geht recht schnell, kann man machen. Aber es sind immer Einzellösungen. Es kommt sehr darauf an, was der User für eine Konfiguration hat. Speziell jetzt zum Beispiel auf dem Laptop hat man, je nachdem nach Standort, hat man ja einen unterschiedlichen Name-Server. Und wenn man jetzt das Svend benutzen würde, hat man im Changeroot dann den falschen Name-Server drin, weil dieser dann vom DHCP-Client nicht automatisch geändert wird. Und mit dem Sound, mit Mails, mit Drucken und alles gibt ein Problem, was wieder eine Einzellösung für den User dann braucht. Insofern ist das als Distribution für Debian keine Alternative. Multi-Arch geht halt dahin, das IA20-Lips-Paket sinnvoll zu entsorgen und durch eine brauchbare Alternative zu ersetzen. Gut. Sind noch Fragen schon jetzt? Warte mal, okay. Wer hat sich Multi-Arch auch gedacht? Die Grundidee von Multi-Arch gibt es schon sehr lange. Der Ursprung ist unbekannt. Es wurde schon auf mehreren Mailinglisten mal erwähnt oder auf Treffen erwähnt, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, sich da was auszudecken. Verstärkt von der MIPS-Seite, weil sie einfach mit ihrer Änderung von der ABI und insgesamt halt 12 ABIs einfach mehr Druck da hatten, um auf die Idee zu kommen, dass da eine gute Lösung dafür eigentlich nötig wäre. In 2004 hat Tolle Fockhain ein Proposal aufgeschrieben mit einer Lösung, wie das zu implementieren wäre. Und als seine Doktorarbeit, glaube ich, hat er diese Lösung auch ausgearbeitet in Details und alle Probleme sich überlegt und gelöst. Auf Papier halt. Die Implementierung hat er leider nicht gemacht. Aber das Thema kam dann auf der DevConf 4 und 5 in einem Talk, wurde es besprochen. Auf der Fastum 2006 gab es ein Meeting zu dem Thema. Und jetzt endlich in 2009 hat Steve Langersack im Ubuntu-Wiki ein Spec detailliert ausgearbeitet anhand des bestehenden Proposals und diverser Mails von Mailinglisten. Und einige andere Leute haben meine Fixes noch hinzugefügt. Aber im Prinzip ist es ein Rewrite des bestehenden Proposals. Und diese Specs sind auch den DPND-Maintainern bekannt und werden an einer Multi-Arch-Branch von DPRG auch langsam implementiert jetzt. Man sieht, Multi-Arch gibt es jetzt schon recht lange. Also 2004 das Proposal, das sind ja jetzt schon 6 Jahre. Es ist ein langer Weg. Jetzt, wie kann ich Multi-Arch nutzen? Für den User ist es ganz einfach. Sobald Apt und TPKG abgedatet sind in Debian und installiert worden sind, muss man nur in der Konfiguration von Apt die Architekturen, die man haben will, zusätzlich halt dann noch eintragen. Das heißt, man braucht einen Konfigurationsfall, am besten in etc/apt-apt-conf.d, sorgt man sich einen Fall und setzt apt-architectures auf die Architekturen, die man gerne benutzen will. Voraussichtlich wird DBG und apt das auch automatisch machen oder über depconf-Frage fragen, ob man auf AMD64 zum Beispiel automatisch i386er erlauben will. Die Architektur, die apt und DBG dann benutzen auf dem System, um Pakete zu installieren, wird automatisch gewählt. Sprich, auf AMD64 will man natürlich am liebsten erstmal AMD64-Pakete benutzen und nur, wenn es etwas für AMD64 nicht gibt, dann das ISO86er-Paket benutzen. Auf Spark, MIPS, PowerPC sieht es andersrum aus. Da will man lieber das 32-Bit-Paket und das 64-Bit-Paket nur bei Bedarf dann halt benutzen. Für Libraries wird auch automatisch vom apt und dbkg die entsprechende Library so gewählt, dass sie zu dem Binary passt, was man jeweils installiert. Und auch entsprechend, wenn man ein 32-Bit- und ein 64-Bit-Binary hat, was dieselbe Library benutzt, dann werden beide Versionen auch automatisch installiert. Sprich, der User muss wirklich nur die eine Architektur eintragen, die er benutzen will, und alles andere läuft für ihn automatisch. Möglich ist auch angebracht, jetzt ein Metapaket zu machen, Multiarch minus und Architekturname, zum Beispiel Multiarch AML, der automatisch die entsprechende Konfigurationsdatei mitliefert, entsprechend Dependencies zum Beispiel mitliefert. Bei AML kann man über QEMU AML zum Beispiel auf jedem System laufen lassen. Der würde dann automatisch mitinstalliert werden und trägt sich auch im Binformat MISC beim Kernel automatisch ein, sodass das Ausführen von AML-Binaries einfach transparent dann funktionieren wird. Man kann aber auch manuell auswählen, wenn man jetzt von einem Programm halt speziell eine spezielle Architektur haben will, sagt man zum Beispiel halt apt-get install gzip, Doppelpunkt, dann die Architektur, ISO86er zum Beispiel. Oder bei Build-Dependencies, wenn man Cross-Compile zum Beispiel von Bash machen will, sagt man apt-get build-dep, bash, Doppelpunkt, AML, und dann installiert er einem die Build-Dependencies, sodass man für AML cross-kompilieren kann. Und weiter gibt es natürlich jetzt auch Repositories, die nicht alle Architekturen haben in Debian. Es gibt halt partielle Mirrors, es gibt speziell bei Drittanbietern, zum Beispiel Skype hat nur i386er im Archiv. Und wenn man jetzt das in Sources List eintragen würde, würde er defaultmäßig versuchen, für alle Architekturen jeweils die Packages.gz-Files runterzuladen. Wenn diese nicht existieren, gibt es einen Fehler und er würde abbrechen. Und um das zu verhindern, muss man dann in Sources.list für diesen einen Eintrag die Architektur limitieren. Und das geht über das sogenannte Vendor Field im Sources List Syntax, der seit Jahren schon existiert. Und trägt im Vendor-Field in den eckigen Klammern einfach gleich und dann die Architektur, für die man die Source halt limitieren will. Und dann lädt apt auch halt nur für diese eine Architektur dort Packages runter. Weiterhin kann man apt-pinning benutzen und es werden ein paar neue Felder eingeführt bei Multiarch. Einerseits in der Ausgabe sieht man hier, wird die Architektur jeweils mit angegeben für die Quellen und im Release, in der Release-Zeile, wird die Architektur auch unter dem Key B mit angegeben. Insofern kann man beim Pinning entsprechend auch dann sagen, B gleich AMD64 soll einen Pin-Wert von 500 haben, B gleich ISO86 einen Pin-Wert von 499, womit der AMD-Pakete dann bevorzugt installiert. Wie funktioniert Multiarch jetzt? Die Basisidee hinter Multiarch für die Implementierung ist, dass das GNU-Triplet unique ist. Das GNU-Triplet hat immer als ersten Teil die CPU, dann den Kernel und dann die C-ABI, die benutzt wird. Zum Beispiel AMD64-Linux-GNU für die glibc. Wenn man jetzt mit uSLEEP C Sachen hat, dann ist das AMD64 Linux uSLEEP C. Und für jede Kombination von CPU, Kernel und C-Libraries ist dieses Triplet halt unique. Damit hat man einen simplen String, der alle verschiedenen Multi-Arch-Architekturen dann unterscheidet. Da wir in Multi-Arch mehrere Libraries, also dieselbe Libraries von mehreren Architekturen haben wollen, müssen diese in verschiedenen Verzeichnissen landen. Die sogenannten Multi-Arch-Directories. Und es werden einfach in die bestehenden Library-Pfade wird einfach das Triplet angehängt. Sprich, wir haben lib AMD64 Linux GNU und userlib AMD64 GNU. Wenn man eigene Pakete hat, lokal kompilierte Pakete, hätte man user local lib AMD64 Linux GNU und so weiter. Für Include-Files gibt es auch user-include und dann das Triplet. Und das wird auch schon in Lenny unterstützt, komplett von der Toolchain, sodass man auch bei Backports dann keine Probleme kriegt, wenn wir Multi-Arch einführen. Und das Ganze funktioniert über den dynamischen Linker dann. Der dynamische Linker zwischen den Architekturen hat Gott sei Dank einen unterschiedlichen Namen. Auf 32-Bit-Systemen, ITER 86er, heißt der ldlinux.so.2 und liegt in lib. Auf AMD 64 heißt der Gott sei Dank ldlinux-x86-64so.2 und liegt in lib64. Und der Linker weiß, zu welchem Triplet er gehört und guckt dann passend in lib-triplet, user-lib-triplet, user-local-lib-triplet nach den Libraries, die er für ein Binary braucht und lädt automatisch die passende Library für die Architektur, die das Binary hat. Was bedeutet Multi-Arch für DBKG? Die Hauptänderung ist, dass der Paketname nicht mehr eindeutig ist. Bisher in der DBKG-Datenbank wird ein Paket immer durch den Namen referenziert, was sich auch widerspiegelt in den Maintainer-Skripten, die in varlib-dbg-info Paketname.postinst jeweils abgelegt werden, .preinst, pre-rm, post-rm, .sil-lib, .list. Die gesamten Metainformationen liegen da jeweils in einem File. Und wenn man jetzt eine Library von mehreren Architekturen hat, kollidieren die natürlich. Das muss in DBKG geändert werden. Und DBKG und auch dann ganzen Frontends, Apt, Aptitude und so weiter müssen die Abhängigkeiten in Betracht auf die Architektur auch beachten. Es gibt halt unterschiedliche Pakettypen. Es gibt Binaries, Libraries, Plugins und so weiter. Bei Binaries ist es jetzt egal, ob man welche Architektur man hat. Ein 32-Bit-Make funktioniert genauso wie ein 64-Bit-Make. Egal, welches davon installiert ist, wenn irgendwas auf Make dimidiert, ist ausreichend für die Dependencies. Aber bei Libraries muss er darauf achten, dass dieselbe Architektur benutzt wird. Sprich, ein 32-Bit-GSIP braucht eine 32-Bit-Lib-GSIP. Oder ein 64-Bit-BSIP2 braucht ein 64-Bit-Lib-BSIP2. Und muss entsprechend eine genauere Auflösung der Dependencies jeweils vornehmen. Eine weitere Änderung ist, dass es mehrere User-Share-Doc-Package-Copyright und Changelog und Examples und Ähnliches jeweils geben wird. Jedes Paket muss ja ein Copyright beinhalten, aus rechtlichen Gründen. Und dort wird es auf jeden Fall immer eine Kollision geben. Der Plan ist, in DBKG einzubauen, dass er ein Reference-Counting macht, dass er weiß, dass dieses Copyright-File aus mehreren Paketen kommt und es erst wieder löscht, wenn alle Pakete, von denen dieses File kam, auch dann entfernt wurden. Innerhalb von DBKG muss man auch implizit Konflikte, Replaces, Breaks und Depends zwischen den Paketen einfügen, bevor die Dependency-Auflösung durchlaufen kann. Speziell zum Beispiel jetzt wenn die Architektur eines Pakets sich ändert. Wir haben ein Paket, was Architecture All ist und in der nächsten Version wird es Architecture Any. Dann muss DBKG sehen, dass das neue Paket das alte ersetzt, obwohl es eine andere Architektur hat. Dies lässt sich recht einfach mit dem bestehenden Algorithmus schon machen, wenn man halt implizit Conflicts, Replaces, Breaks und Depends in die interne Datenbank einfügt beim Installieren des Pakets. Als einziges Problem, Was noch übrig bleibt für die Implementierung sind die Transitional Dummy Dapps, die nur dazu da sind, um bei der Umbenennung eines Paketes das Paket mit dem neuen Namen zu installieren, wenn der User das alte Paket installiert hat. Und der Problemfall tritt bei Libraries auf, weil die Dummy-Pakete Architecture All haben, geht das Verfolgen der Architektur in den Abhängigkeiten dabei leider verloren. Als Beispiel, wenn wir ein Binary Bar haben, was Architektur AMD64 hat und auf libfoo dependiert und libfoo jetzt nach foo-bar umbenannt wird, dann haben wir eine Abhängigkeit von bar nach libfoo. Libfoo ist Architecture All, was bei Multi-Arch signalisiert, dass es egal ist, welche Architektur. Das heißt, die Dependency ist immer erfüllt. Und libfoo dependiert auf libfoo-bar, weil es ein Transitional Dep ist. Und wenn libfoo-bar für Architektur IDE 86er installiert ist, ist diese Dependency auch erfüllt. Und dann würde er versuchen, das 64-Bit-Bar mit einer 32-Bit-Libfoo-Bar auszuführen. Weil eine andere Library ist vermutlich nicht installiert und das kann nicht gehen. An der Stelle würde das System entsprechend halt ein bisschen kaputt gehen. Die Lösung bisher ist, just don't do that. Wir haben ein sehr gutes System, um Binary-MMUs für Pakete zu machen bei Library Transitions. Und man würde einfach bar neu kompilieren und es würde über die SA-lib-Information automatisch ja ein Depends auf libfoo bar kriegen. Und damit ist das Problem umgangen. Bei anderen Transitional Depths für Binaries oder für Datenpaketen tritt dieses Problem nicht auf. Deswegen ist es ausreichend zu sagen, bei Libraries machen wir es einfach richtig mit Binary-MMUs. Und ignorieren dieses Problem erstmal. Was bedeutet Multi-Arch für Maintainer? Zuerst sollte man erklären, dass es unterschiedliche Pakettypen gibt. Wir haben Library-Pakete, wir haben Binary-Pakete, wir haben Binary-Pakete mit Plugins und deren Plugin-Paketen. Und da wird bei Multi-Arch halt drei unterschiedliche Flags entsprechend dann unterschieden. Der Maintainer muss sich überlegen, in welchen Kategorie fällt sein Paket und entsprechend an Multi-Arch Same, Multi-Arch Front oder Multi-Arch Allowed setzen. Oder es geht weiterhin, dass man einfach gar kein Multi-Arch Field hat, dann bleibt das bestehende Verhalten, so wie es halt jetzt einfach ist, auch bestehen. Der Effekt vom Multi-Arch Field spielt sich in DPKG dann wieder. Wenn man Multi-Arch Same sagt, dann achtet DPKG explizit darauf, dass die Library-Pakete zu den Binary-Paketen halt die richtige Architektur jeweils haben. Bei Multi-Arch Foreign signalisiert halt, dass die Architektur egal ist, sodass eine beliebige Architektur verwendet werden kann. Und bei Multi-Arch Allowed ist nötig bei Plugins, speziell bei Skriptsprachen wie zum Beispiel Python und Perl, wo sie ja einerseits Applikationen haben, die Perl aufrufen und denen ist es egal, was für einen Perl-Interpreter sie jetzt haben. Ein Perl-Skript läuft mit jeder Architektur von Perl dann. Andererseits gibt es halt die C-Bindings, wo die Bindings dieselbe Architektur haben müssen wie der Interpreter. Und das Perl und Python und ähnliches müssen halt Multi-Arch Allowed setzen und die Skripts und Plugin-Pakete entsprechend dann an Depends Python Doppelpunkt Any, wenn sie mit einer beliebigen Python-Architektur dann laufen. Wird dies vergessen oder halt mal ein altes Paket, wo es einfach nicht drin steht, dann würde DPKG wieder darauf achten, dass die Architektur gleich bleibt. Der Effekt davon ist, dass man unter Umständen dann gezwungen wird, die Python-Version entweder auf 64-Bit oder auf 32-Bit zu ändern, damit das Paket installierbar wird. Kaputt gehen kann dabei aber nichts. Es ist also das Multi-Arch Allowed verbessert nur die Installierbarkeit von Paketen. Wie schon mal erwähnt, werden Multi-Arch Directories benutzt, um Libraries abzulegen. Und das ist eigentlich die Hauptänderung, die Hauptarbeit für einen Maintainer, um Multi-Arch zu supporten. Er muss darauf achten, dass alle Shared Libraries entsprechend in den Triplet-Dirs, Lib-Triplet, User-Lib-Triplet, landen. Und architekturabhängige Include-Files müssen in User-Include-Triplet landen, wo sie aber bisher auch schon sein sollten. Aber bei Multi-Arch wird es kritisch, dass das wirklich auch benutzt wird. In den meisten Fällen reicht es im Configure das Library Dir einfach mit anzugeben und dann wird bei Make Install die Library automatisch in das richtige Unterverzeichnis angegeben. Also es kann ja sein, dass Supportware Multi-Arch kann man bei guten Sourcen innerhalb von 1-2 Minuten einpflegen in sein Debian Rules File. So, wie sieht das Ganze jetzt aus für den Maintainer im Control-File? Ein Beispiel mal von BZIP2. BZIP2 ist Architecture Any und dependiert ja auf der lib BZIP2. Das Einzige, was der Maintainer jetzt neu einfügen muss, ist das Multi-Arch-Field. Beim Paket BZIP2 sagt er Multi-Arch-Foreign und bei der Library sagt er Multi-Arch-Same. Und das ist die einzige Änderung, die er im Control-File machen muss. Foreign ist halt für Binary-Pakete, wo es erlaubt ist, eine Foreign-Architecture auch zu nutzen. Da ist es bei Dependencies ist es egal, welche Architektur verwendet wird. Also es ist egal, ob man jetzt ein 32-Bit BZIP2 oder 64-Bit BZIP2 hat. Alle Pakete, die BZIP2 aufrufen, laufen mit beiden. Das heißt, bei Binaries können wir nicht beide Versionen installieren. Es kann immer nur eine Version installiert werden. Der Grund ist, dass Binaries halt in Bin oder User-Bin liegen müssen, weil sie Pfade einfach in vielen Skripten fest eingebaut sind. Sie sind in Shebang-Zeilen sind sie fest eingebaut. Und wenn man jetzt ein User-Bin-Triplet erzeugen würde, dann würden ganz viele Pakete einfach nicht mehr funktionieren. Deswegen wurde gesagt, bei Binary-Paketen erlauben wir nur eine Architektur zu installieren und erklären aber DBKG, dass es egal ist, welche Architektur es ist, weil halt alle Architekturen dann auch ausreichend sind. Und bei Multi-Arch-Same, bei Libraries, muss er halt darauf achten, dass die Architektur immer zu den Binaries passt und deshalb Multi-Arch-Same. Die Implementierung von Multi-Arch ist inzwischen etwas vorgeschritten schon. Die Two-Chains von Binutils, GCC und so weiter sind alle voll Multi-Arch-fähig. Man kann also wunderbar jetzt schon Pakete kompilieren für Multi-Arch, kann sie auch nutzen. Die Auto-Tools und Packet-Config haben aber noch einige unresolved, einige Probleme, die noch nicht gelöst sind, was fürs Cross-Compiling dann wichtig ist. Speziell bei Package-Config hat man ja die .pc-Files jeweils, in drin steht, welche Include-Pfade und Library-Pfade benutzt werden sollen. Und diese müssen halt auf Multi-Arch jeweils angepasst werden. Und Package-Config muss dann für die Architektur, für die man kompiliert, die entsprechenden Pfade suchen. Und bisher sucht er halt immer nur die Default-Pfade für die gerade laufende Architektur raus. Bei DBKG gibt es eine Proof-of-Concept-Implementierung, schon für Lenny, die inzwischen etwas wieder eingestaubt ist, die schon eine komplette Installation von Multi auch schon auch erlaubt, aber noch einige Probleme bei Updates hat, wenn sich die Architekturen ändern zwischen den Versionen. Diese werden aber demnächst upgedatet und hoffentlich dann in die DBKG-Repository auch aufgenommen. Bei Apps sieht das Ganze schon besser aus. Die Handhabung von SourcesList und appconf.de ist komplett schon in Experimental vorhanden. Man kann also jetzt schon Packages.gz von verschiedenen Architekturen runterladen lassen, auch wenn man die Pakete noch nicht nutzen kann, die er dann hat. Es gibt jetzt aber ein Google Summer of Code Projekt, um den vollen Multi-Arch-Support in Apps auch zu implementieren. Insofern sollten wir da auch jetzt sehr bald Fortschritte sehen. Und für die Library-Pakete selber in Debian gibt es diverse Patches für die essentiellen Pakete, sodass praktisch 90% der Use Cases sind schon abgedeckt durch eine sehr kleine Anzahl von Patches. Hier muss man sagen, das Multi-Arch muss nicht fertig implementiert sein, bevor man es benutzen kann. DBKG und Apt müssen natürlich fertig sein, damit man Pakete installieren kann. Aber es reicht, wenn die Libraries, die man in Multi-Arch haben will, auch auf Multi-Arch gepatcht sind. Was meistens halt nur so 10, 20 Libraries sind für einen User. angefangen ja von Let's See halt. Sobald diese in Multi-Arch vorhanden sind, kann man dann zum Beispiel Google Earth laufen lassen. Es müssen nicht die ganzen 8000 Library-Pakete, die Debian jetzt etwa hat, müssen geändert werden, sondern wirklich nur die jetzt auch mal primär benutzt werden in Multi-Arch. Und es ist ein fließender Übergang. Mit jedem Paket, was auf Multi-Arch gepatcht wird, wird es möglich, mehr Sachen mit Multi-Arch zu machen. Des Weiteren gibt es DPKG Cross und apt-mA-EMU und das verschriene IA32 apt-get, was simuliert, wie das Ganze unter Multi-Arch aussehen wird und Pakete während der Installation on the fly versucht umzuwandeln, so gut es geht. Sprich, die Packages GZ werden beim Runterladen schon umgewandelt, die Deps, wenn man sie auspackt. Es handhabt leider nicht alles und ist etwas unschön. Insofern ist es nur eine Übergangslösung, bis Multi-Arch wirklich implementiert ist. Aber es reicht schon zum Testen und zum Rumspielen. Ja. Wo kann ich mehr erfahren? Es gibt ein Aliat-Projekt namens Multi-Arch, was eine Mailingliste und einen Patch-Tracker hat, wo sich interessierte Leute subscriben sollten. Es war im letzten Jahr kein Mailaufkommen jetzt, aber wenn es neue interessierte Leute kommt, dann können sie dort Fragen stellen und dann wird auch mal wieder was passieren auf der Mailingliste. Die Patches sind dafür da, wenn jemand das mal ausprobieren wollte. Hoffentlich wandern sie alle bald in die Upstream-Repositories rein. Insofern sollten die eher weniger werden, die Patches, hoffen wir. Die Multi-Arch-Specs gibt es, wie schon gesagt, im Ubuntu-Wiki, wikiubuntu.com, Multi-Arch-Spec. Man kann sich da jeder angucken und nochmal im Detail durchlesen, was die Multi-Arch-Fields, die verschiedenen Flex jetzt bedeuten und wie die Abhängigkeit aufgelöst werden sollen und Ähnliches. Und es gibt natürlich die Debian-Mailinglisten für DPKG und die Deity-Liste für apt, wo man natürlich auch Fragen stellen kann. So, gut, gibt es jetzt Fragen? Ich sehe, wir haben noch eine Viertelstunde, also fragt.
Wie haben andere Distributionen das Problem gelöst?
Wie?
Wie haben andere Distributionen das Problem gelöst?
Es gibt halt die Biarch-Triarch-Implementierung, die halt lib32 und lib64 jeweils benutzt. Sprich, auf i386er haben wir die 32-Bit-Libraries in lib, die 64-Bit-Libraries in lib64. Auf AMD64 ist es genau umgekehrt, die 64-Bit-Libraries in lib und die 32-Bit-Libraries in lib32. Auf MIPS werden alle drei benutzt, lib, lib32 und lib64. Und sprich, auf jeder Architektur muss man es wieder anders machen. Man muss im Rule-File entsprechend dann jeweils auf der Post-Arch, der Biz-Arch und so weiter prüfen, um die richtigen Pfade zu erzeugen, während Multi-Arch ganz einfach sagt, User, Lib, Triplet. Und damit ist ein eindeutiger Einfallname, man braucht keine Special Cases mehr einzufügen. Die Implementierung auch bei SUSE und Red Hat basiert auch auf Biarch. Und die haben erlauben das Installieren von Library-Paketen von mehreren Architekturen im RPM. Ein bisschen wegen eines Bugs eigentlich, weil RPM nicht absichert, dass man mehr Architekturen installiert. Und das haben sie einfach dann ausgenutzt, um zu erlauben, dass man halt 32-24-Bit-Libraries parallel installiert. Und es kann da aber passieren, dass er die Abhängigkeiten nicht richtig auflöst, dass man nachher 64-Bit-Binary mit einer 32-Bit-Library nur hat. Scheint nicht immer zu funktionieren, in Einzelfällen geht es halt kaputt. Und sie haben halt auch dasselbe Problem mit, dass die Pfade halt für jede Architektur anders wieder speziell gesetzt sein müssen. Und die Pakete werden auch speziell jetzt jeweils kompiliert. Auf ITER86er kann man ja 64-Bit-Code kompilieren, auf AMD64 kann man 32-Bit-Code kompilieren. Debian hat leider ein paar mehr Architekturen und zum Beispiel auf IR64 kann man keinen 32-Bit-Code kompilieren, aber man kann ihn ausführen. Man kann ITER86er-Binaries ausführen. Insofern haben wir da schon ein Problem, dass wir keine 32-Bit-Libraries kompilieren können. und wirklich die original x86er Pakete, vorkompilierten Pakete benutzen müssen über Multiarch.
Ja. Sie haben ja gesagt, dass es ein Problem. Sie haben gesagt, dass es auch mit PKG-Config ein Problem gibt, wegen der PC-Files. Das ist mir auf Anhieb nicht klar, warum das problematisch ist. Denn wenn ich mich richtig erinnere, liegen die ja unter User-Lib-PKG-Config, müssten bei Multiarch dann also nach User-Lib-Triplet-PKG-Config verschoben werden. Und damit hat man doch schon bereits pro Architektur eine eigene PKG-Config-Datei. Wo liegt da noch das Problem?
Das Problem liegt im Aufruf. Woher soll Package-Config wissen, für welche Architektur man gerade kompilieren will? Weil in den Make-Files oder in Debian Rules oder wo auch immer man jetzt die Libraries abfragt, auch auf der Kommandozeile, wird ja nirgendwo gesagt, für welche Architektur baue ich jetzt gerade. Beim GCC wird es darüber gesagt, dass man ja das Triplet voranstellt. Man ruft halt AML-Linux-GNU-GCC auf. Deswegen weiß GCC, welche Architektur er verwenden soll. Package-Config kriegt das nirgendwo gesagt.
Wobei ja auf diese Lösung mit Architekturname, sprich Programmname, im Prinzip trivial auf PKG-Config übertragbar ist. Ist das die angedachte Lösung?
Das ist eine der Lösungen und ich denke auch, das ist das Einfachste und Beste. Es müssen dann entsprechend halt nur die Wrapper-Skripte oder die Links für Package-Config gesetzt werden und er müsste halt dann $0 oder das erste Argument auswerten, um zu sehen, welche Architektur er jetzt hat. Es ist sehr leicht zu implementieren, es hat einfach noch keiner gemacht. Es ist einfach, steht noch
lokal
im Raum.
Lokal habe ich sowas auf meinem Rechner schon mal gemacht, aber es ist halt in keiner Distribution drin.
Ja. Package-Config hat auch schon die Möglichkeit, über eine Umgebungsvariable den Suchpfad zu setzen, was ein Wrapper-Skript ja trivial machen könnte.
Noch Fragen? Es gibt noch Fragen. Ich wollte nur sagen, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Für lange Antworten gibt es nicht wirklich so die Zeit, wenn wir noch mehrere Fragen beantworten wollen. Etwa 10 Minuten Maximum.
Ja. Ich habe auch danach Zeit. Also wir können uns in ein Hackcenter oder in einen Workshop auch setzen, wenn noch Fragen sind. Und
okay, also was ich mich so ein bisschen frage, dieses Problem mit dem Multiarch haben wir doch eigentlich nur, weil wir die Pakete nicht neu kompilieren können. Also für Binärpakete, nicht freie Software, Flash-Plugin oder ähnliches.
Und Wine. Also die einzige freie Software, wo das eigentlich nötig ist, ist Wine. Oder große Datenbanken, die mehr als 4 GB Speicher auf MIPS, Spark, PowerPC vernutzen wollen.
Okay, das wäre die eine Frage, die ich zwischendurch eigentlich auch stellen wollte. Du hattest gesagt, bei Spark nimmt man die 32-Bit-Binaries, auch wenn man die 64-Bit-Binaries hat. Das kann ich ein wenig nachvollziehen. Ich hätte das umgekehrt erwartet, dass man immer die größere Bit-Binaries
hat. Der Effekt ist, in 32-Bit hat man halt 4 Byte für einen Pointer. In 64-Bit-Versionen braucht man 8 Byte für einen Pointer. Dadurch braucht ein Programm natürlich deutlich mehr Speicher. Jeder Pointer braucht doppelt so viel, je nachdem, wie viel Pointer das Programm hat. Braucht es halt 50%, 70% oder so mehr. GCC ist da ganz krass, der braucht irgendwie 80% mehr. Und der Speicherdurchsatz muss halt irgendwo herkommen.
Gut, also mit anderen Worten, das Gleiche wird auch für AMD 64 demnach gelten. Wo man eigentlich auch nur dann die 64-Bit-Sachen nehmen sollte, wenn man wirklich große Speicherböcke braucht.
Ja. AMD 64 ist da sehr speziell eigentlich, weil ISO86er so schlecht ist von seinem Befehlssatz und vom Design. Haben sie bei AMD 64 haben sie neue Register eingeführt. Man hat automatisch SSE2 für Floating-Point-Operationen statt der alten FPU. Und das bringt so viele Vorteile, dass okay, der Nachteil von den großen Pointern komplett aufgehoben wird.
Das alles klar, das ist verstanden. Ja. Bevor ich weitergebe, noch eine ganz kurze Frage, was ich mich auch gefragt habe, wenn jetzt GSIP installiert für i386 und AMD 64, geht das oder?
Das geht nicht, weil sie ja beide User-Bin, oder eine Bin-GSIP sogar, beide haben.
Okay.
Da also wird es eine Kollision geben.
Dann war da das Beispiel, was du zwischendurch hattest, dass man dann AML-Sachen ausführen kann mit QEMU, ja auch so ein bisschen fragwürdig, weil wenn ich diese ganzen Sachen für QEMU dann installiere, kann ich ja mein natives System gar nicht mehr benutzen, letztendlich.
Doch, also man sollte vielleicht nicht eine Bash installieren, aber man kann ein statt dem AMD64-Paket das AML-Paket installieren. Und dann würden Applikationen die AML-Pakete ausführen. Das geht schon. Man will das natürlich meistens nicht, weil QEMU recht langsam ist. Man kann das aber natürlich auch auf den Changeroot machen. Man kann sich ein AML-Changeroot bauen. Dann geht man ins Changeroot rein und Changeroot wird komplett über QEMU dann ausgeführt.
Ich habe eine Frage. Ich komme aus Embedded-Ecke und da habe ich die Anforderung, ich habe praktisch mehrere Boards, für die ich unterschiedliche Konfigurationen bauen möchte. So grob gesagt zum Beispiel, ich habe ein Intel und möchte für Edge, Lenny und Seed für ARM dann Pakete bauen, beziehungsweise komplette Root-File-Systems bauen. Könnte man diesen jetzt Approach dafür auch anwenden?
Im Prinzip schon. Man müsste halt fürs Cross-Compiling entsprechend dann ja die AML-Pakete über Multiarch installieren, die es für Stable ja einfach nicht gibt. Also in ein paar Jahren, wenn dann Stable-Testing an Unstable alle Multiarch-fähig sind, dann kann man das machen.
Ja, das Problem ist, ich habe zum Beispiel drei Distributionen, die ich unterstütze und da ist in einem GLibC 2.6 und in einem 2.3 und in einem 2.7.
Ach so, ja, das wird nicht unterstützt, weil sie ja da jeweils dieselbe Architektur verwenden. Also es ist ja immer ISO 86 oder immer AML. Und das GNU-Triplet ist auch immer gleich, deswegen würden die natürlich kollidieren. Das geht nicht. Also da muss man weiterhin dann ein Stable, Unstable und Testing Change Root sich erzeugen.
Genau, könnte man dort an diesem GNU-Triplet spielen? Das heißt zum Beispiel ARM Debian 4 GCC, ARM Debian 5 GCC oder sowas?
Wenn man seine Pakete alle neu kompiliert, kann man das natürlich machen. Also das Triplet kann ja auch ein Quadruplet sein. Man muss halt natürlich dann alle Sourcen auf dieses Quadruplet dann umkompilieren, damit die Packet-Config-Files und die Rules-Files und sowas jeweils die richtigen Triplets drin haben.
Das heißt, es gibt keine Einschränkungen in GCC. Man kann einfach einen beliebigen String eingeben und das wird gehen.
Ja, also von der Implementierung her wird da nirgendwo irgendwo beschränkt, dass es genau nur die bekannten Triplets sein müssen. Im Prinzip kann da was Beliebiges drin stehen. Es ist einfach nur Konvention, dass halt dieses Triplet so aussieht, wie es jetzt aussieht. Man musste halt dann in DPKG Architecture entsprechend ein anderes Triplet ausgeben lassen, damit das in Rules-Files dann übernommen wird.
So, dann waren hier noch Fragen. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Also bitte einfach mal melden, wer überhaupt noch Frage hatten. Ich glaube, 3 Minuten noch. Also eine Frage.
Ja, ich glaube, die geht auch schnell. Was ich mich gefragt habe, bei diesen Triplet-Faden, gilt das dann für alle Pakete oder nur die nicht nativ zu der Installationsarchitektur sind?
Also idealerweise sollten alle Library-Pakete es benutzen. Je mehr es benutzen, desto besser, weil man halt dann einfach mehr Software installieren kann mit Multiarch.
Also das wird beim Paket bauen demnach schon so eingesetzt?
Das wird beim Bauen direkt schon eingerichtet, genau. Man kann ja über DPG Architecture kriegt man ja dieses Triplet ganz trivial ausgelesen und muss das beim Configure halt dann mit libdir entsprechend setzen.
Okay, also da stelle ich mir halt vor, da gibt es jede Menge Probleme mit Legacy-Software oder auch was man jetzt so kompiliert, irgendwie einen Präfix setzen, dass der die ganzen Bibliotheken findet. Aber das ist natürlich nicht zu vermeiden.
Die Bibliotheken werden ja bei Debian alles ohne RPass gemacht und über den dynamischen Linker gesucht.
Ja, bei Binärpaketen. Aber beim Bauen muss der, wenn ich dann ein Configure-Skript habe, sucht er irgendwie nach den Bibliotheken.
Und der das macht GCC. Der GCC weiß automatisch, in welchem Triplet die er suchen soll. Man muss also nicht mit minus groß L extra den Triplet-Pfad angeben, sondern GCC weiß von vornherein schon, dass er den Multiarch suchen kann. Das geht auch schon in Stable.
Ja, ich muss es, glaube ich, abbrechen. Wir sind kurz vor der Zeit. Die anderen Vorträge beginnen auch jetzt 12 Uhr. Ich denke, es gibt noch offensichtlich Interesse an weiteren Dingen. Ich schlage vor, das Ganze im Raum hier nebenan weiterzuführen. Der sollte eigentlich leer sein. Dann an dieser Stelle, Gosvin, herzlichen Dank. Und wir machen gleich weiter mit Axel, mit Alexander Wirth über Backporting Debian. Danke.